ARD. Content-Warnung. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast wahre Verbrechen und Kriminalfälle thematisiert und Schilderungen von Gewalt und Sex enthält. Das kann für einige von euch belastend sein. Dieser Podcast ist auf keinen Fall für Kinderohren geeignet.
Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht. Ein Podcast von Bayern 3.
Es ist eine unfassbar grausame Tat, die die Stadt Koblenz 2011 erschüttert. Das angesehene ältere Ehepaar S. wird tot in seiner Wohnung im Stadtteil Horchheim aufgefunden. Die Ermittler tappen monatelang im Dunkeln. Schließlich kommt es zu einer Festnahme. Henrike S., die Schwiegertochter des Paares, wird wegen zweifachen Mordes verurteilt. Zudem stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Henrike S. muss lebenslang ins Gefängnis.
Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
Hallo, hallo, hallo. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Und der Fall, dem wir uns heute nochmal widmen, der hat's in sich. Ihr habt's ja gerade eben schon gehört und mit Sicherheit auch schon in der Überschrift gelesen. Der sogenannte Doppelmord von Koblenz, heute Teil 2. In unserem ersten Teil haben wir uns das schon mal ausführlicher angeschaut und auch auf die Arbeit der Ermittler geschaut, wie sie bei der ganzen Sache vorgegangen sind. Könnt ihr auch gern nochmal nachhören, beziehungsweise falls ihr die Folge nicht gehört habt und auch nicht bei uns auf Tour wart. Das ist nämlich einer unserer Tourfälle, den wir hier jetzt nochmal genauer bearbeiten können, weil wir hier im Podcast einfach mehr Zeit haben. Dann hört auf jeden Fall rein. In Teil 1 findet ihr auf bayern3.de, aber auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und heute schauen wir uns an, was die Polizei an Indizien gegen Henrike in der Hand hatte. Sie wurde ja verurteilt wegen zweifachen Mordes. Und du, Alex, hast schon in der letzten Folge gesagt, dass du erhebliche Zweifel daran hattest, ob man aufgrund der Indizienlage Henrike wirklich verurteilen kann.
Vor allem ein Leben lang hinter Gittern sperren. Denn mein Eindruck ist der, dass der massive Ermittlungsdruck, der auf den Ermittlungsbehörden lastete, dazu geführt hat, dass man sich vorschnell auf einen Täter oder besser gesagt in unserem Fall Täterin festgelegt hat. Wir kennen ja dieses Phänomen auch aus anderen Fällen, zum Beispiel dem Axtmord, wo wir ja auch über die sogenannte antizipierte Typisierung sprechen. Daraus ergeben sich dann auch weitere psychologische Effekte wie der Anker-Effekt, dass man also nur nach den Ankern in seiner Argumentation sucht, die zu der Argumentation passen. Und genauso natürlich auch der sogenannte Scheuklappeneffekt, dass man also nicht mehr nach links und rechts guckt. Und genau unter diesen Gesichtspunkten werde zumindest ich heute alle Indizien, die zur Verurteilung Henrikes geführt haben, genauestens unter die Lupe nehmen. Darunter auch die Aussage eines Zeugen, der das Gericht eine immens hohe Bedeutung zugesprochen hat, die aber meiner Meinung nach eher schwierig war.
Gut, dass du es selbst gerade nochmal angesprochen hast. Meiner Meinung nach, das ist hier auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Hier gibt es ein rechtskräftiges Urteil und diese Indizien, die wir durchsprechen werden. Und Alex, du hast zu vielen Indizien natürlich auch ein Gegenargument. Das ist deine Meinung. Deswegen ist das hier natürlich auch keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Lasst uns an letzte Woche anknüpfen, an Teil 1. Wir sind stehen geblieben bei dem Punkt, dass es sich bei dem Prozess gegen Henrike um einen reinen Indizienprozess handelt. Es gibt in diesem Fall keine Beweise gegen sie. Und trotzdem hat das Gericht eine ganz klare Vorstellung davon gehabt, wie das Ganze abgelaufen sein soll. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Es ist Donnerstag. Ein warmer Abend im Juli. Henrike S. sitzt auf der Terrasse ihrer Nachbarin und Freundin Katrin. Die beiden trinken Kaffee und unterhalten sich. Henrike S. klagt, dass es ihr schon den ganzen Tag nicht gut gehe und sie deshalb früh schlafen gehen wolle. Doch dieses scheinbar harmlose Treffen findet nicht etwa zufällig statt. Henrike S.'s Absicht, ein Alibi für die Tatnacht. So die Theorie der Ermittler. Gegen 21 Uhr dann verabschiedet sich Henrike S. Sie kündigt an, noch schnell Zigaretten holen zu wollen und anschließend gleich ins Bett zu gehen. Doch dazu kommt es nicht. Stattdessen steigt Henrike S. ins Auto, ein dunkelblauer BMW, und fährt ins 350 Kilometer entfernte Koblenz. Mitten in der Nacht. Es ist stockdunkel, kommt sie schließlich beim Haus ihrer Schwiegereltern an. Alles ist still. Mit dem Zweitschlüssel ihres Mannes öffnet Henrike S. leise die Haustür. Unbemerkt schleicht sie ins Haus, den dunklen Flur entlang, bis zur Schlafzimmertüre ihrer Schwiegereltern. Sie hält kurz inne und zieht dann lautlos ein Messer aus ihrer Jacke. Sie blickt links durch die offene Schlafzimmertüre und hört deutlich die ruhigen Atemzüge ihrer Schwiegermutter. Doch was ist das? Die Bettseite ihres Schwiegervaters ist leer. Es dauert einen Sekundenbruchteil, bis Henrike S. die Situation erfasst. Ihr Schwiegervater hat offenbar die Toilette im angrenzenden Badezimmer aufgesucht. Blitzschnell passt Henrike S. ihren eiskalten Plan an und lauert mit gezücktem Messer im Bereich der Tür, die vom Schlafzimmer ins Bad führt. In dem Moment, als ihr argloser Schwiegervater zurück ins Bett will, stürzt sie um die Ecke und sticht zu. Nicht nur einmal, sondern immer wieder, schnell, hintereinander, bis er blutüberströmt auf den Badboden sinkt. Henrike S. weiß, jetzt muss sie schnell sein. Ihre Schwiegermutter ist von den Geräuschen aufgewacht und hat sich im Bett aufgesetzt. Henrike S. stürmt zum Bett und sticht wie besessen auf ihre Schwiegermutter ein. Die versucht noch verzweifelt, sich zu schützen, das Messer mit bloßen Händen abzuwehren, Henrike S. irgendwie festzuhalten. Doch auch sie hat keine Chance gegen ihre körperlich deutlich überlegene Schwiegertochter. Als auch sie sich nicht mehr rührt, bedeckt Henrike S. die Leiche und geht zurück ins Bad, um dort noch schnell das Messer abzuspülen. Bevor sie das Haus wieder verlässt, nimmt sie einen weiteren Hausschlüssel von einem Board im Flur. Sie schließt leise die Tür hinter sich. Dann lässt sie den Schlüssel, wie zufällig, in ein Beet neben dem Eingangsbereich fallen. Der Schlüssel im Beet soll später das spurenlose Eindringen eines fremden Täters in das Haus erklärbar machen und damit von Henrike S. ablenken. So unbemerkt, wie sie gekommen ist, steigt sie wieder in ihr Auto und fährt die 350 Kilometer zurück nach Hause. Als sie gegen 6 Uhr morgens dort ankommt, lässt sie die Tatwaffe verschwinden. Dann stellt sie ihren dunkelblauen BMW auf dem Hof einer Kfz-Werkstatt ab, um vorzutäuschen, dass das Auto defekt und somit gar nicht in der Lage wäre, weite Strecken zu fahren. Anschließend, es ist immer noch früher Morgen, ruft sie ihren Ehemann Bernd S. an, der bei einem Freund übernachtet hat. Sie behauptet, mit seinem Vater einen Überraschungsbesuch zum Geburtstag der Mutter fürs Wochenende vereinbart zu haben. Auf diese Weise will sie zeitnah zum Tatort zurückkehren, um mögliche Spuren verwischen zu können.
Das ist sie also, die finale Theorie der Ermittler. Das Gericht ist sich ganz sicher, dass es so in der Tatnacht abgelaufen sein soll. Jetzt lasst uns das mal zusammen aufdröseln und die Indizien durchgehen. Indiz Nummer 1 des Gerichts war, dass Henrike in der Tatnacht kein Alibi hatte.
Korrekt. Aber so ganz einfach, wie sich das vielleicht für das Gericht dargestellt haben mag, sehe ich das allerdings nicht. Denn Henrike war, wie wir ja in der Geschichte gehört haben, zuletzt in der Tatnacht um 21 Uhr gesehen worden und dann erst wieder am Folgemorgen um 6 Uhr in der Früh. Gibt ihr also ein Zeitfenster von 9 Stunden, um diese Tat zu begehen? Das Problem dabei ist, Henrike wohnt ganze 350 Kilometer vom Tatort entfernt. Bedeutet also, wenn Henrike wirklich die Täterin gewesen sein soll, dann müsste sie irgendwann nach 21 Uhr erstmal diese 350 Kilometer nach Koblenz gefahren sein, dann ihr Auto irgendwo versteckt haben, um dann von diesem Versteck ungesehen zur Tatörtlichkeit, dem Haus der Schwiegereltern, zu gelangen, dann ins Haus hineinkommen, dort dann diese bestialische Tat begehen, was, und das haben wir ja schon in Folge 1 angesprochen, doch eher, ich sag's jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, ungewöhnlich für eine Frau wäre, denn dass Frauen so bestialisch morden, ist statistisch gesehen sehr, sehr selten. Nochmal zur Erinnerung, einem der beiden Rentner hat fast der Kopf gefehlt. Und zum anderen wäre es der allererste Fall in der Geschichte der Bundesrepublik, in dem eine Frau gleich zwei Erwachsene auf einmal tötet. Auch das hätte es bis dato so noch nie gegeben. Ja, und dann erinnern wir uns, hätte Henrike den Tatort im Anschluss an diese brutale Tat auch noch so akribisch reinigen müssen, dass man im Nachgang wirklich gar nichts an Spuren findet, die ihr zuzuordnen gewesen wären. Keinerlei Hautschüppchen, Härchen, Fingerabdrücke, andere DNA-Spuren, Faserspuren, wirklich nichts. Dann hätte Henrike den Tatort ungesehen wieder verlassen müssen, zurück zu ihrem Auto gehen müssen und jetzt kommt's, sie hätte sich denknotwendigerweise ihrer Tatkleidung entledigen müssen. Denn, das leuchtet glaube ich jedem ein, wenn man eine solch brutale Tat begeht, ist man nach einer solchen Tat mit dem Blut der Opfer regelrecht besudelt. Heißt, wenn sie sich mit ihrer Tatkleidung in ihr Auto setzt, hätte man zwangsläufig Spuren von dieser Tat in ihrem Auto finden müssen, hat man aber nicht. Bedeutet im Umkehrschluss, sie hätte sich ihrer Tatkleidung entledigen müssen, aber Tatkleidung hat man bis zum heutigen Tage nicht gefunden. Also auch da ein so geniales Versteck zu finden, dass man bis heute diese Tatkleidung nicht gefunden hat, würde zumindest einiges an Zeit kosten. Und jetzt müsste sie aber auch noch die 350 Kilometer zurückfahren. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ihr Auto, das würde dann auch ein Gutachten später so ergeben, wäre überhaupt nicht dazu in der Lage gewesen, diese Fahrtstrecke von ihrem Wohnort nach Koblenz und wieder zurück, also diese gesamten 700 Kilometer, mit einer Tankfüllung zu bewältigen. Heißt wiederum, sie hätte irgendwo tanken müssen. Jetzt hatte die Polizei im Zuge ihrer Ermittlungen sämtliche Tankstellen von Henrikes Wohnort von Koblenz und zurück überprüft. Alle Tankstellen waren kameraüberwacht und auf keinem der Videoüberwachungsbänder war Henrike oder ihr Auto zu sehen. Das heißt dann wiederum, wenn Henrike wirklich mit der Tat etwas zu tun hätte, hätte sie ihr Auto irgendwo ungesehen an irgendeinem dunklen Parkplatz mit Kanistern betanken müssen. Und jeder, der allein schon mal mit einem 5-Liter-Kanister getankt hat, weiß, wie lange das dauert. Wenn man das dann auf 30, 40, 50 Liter hochrechnet, ist das auch wieder ein immenser Zeitfaktor. Ja, und zurück in ihrem Wohnort angekommen, wäre Henrike ja noch nicht einmal direkt zu sich nach Hause gefahren, sondern wäre erst noch diesen Umweg über die Werkstatt gefahren, um dort ihr Auto zu lassen und dann zu Fuß nach Hause zu gehen. Und das alles in gerade einmal 9 Stunden, das muss ich schon sehr stark bezweifeln.
Aber du sagst gerade einmal 9 Stunden, also 9 Stunden, das ist echt eine lange Zeit. Und ich meine, all diese Sachen, die du angesprochen hast, das wäre ja auch was, was man gut vorher planen kann. Also wenn ich jetzt beschließe, einen Mord zu begehen, dann gehe ich ja genau sowas durch. Was mache ich mit der Tatkleidung? Wie viel Benzin brauche ich für mein Auto? Insofern, immerhin sind es 9 Stunden. Und 2 Ermittler haben das ja auch nachgestellt und die haben es auch in dieser Zeit geschafft.
Wobei diese beiden Ermittler nicht mit Kanistern ihr Auto betanken mussten, auch selbst keinen Mord begangen haben. Und bei der von uns bereits erwähnten Doku im SWR, Mord ohne Beweise, wurde diese Wegstrecke nachgestellt. Bei dieser Nachstellung wurden die beiden, nennen wir sie mal Testfahrer, geblitzt. Das heißt, Henrike hätte sich auch wirklich ganz sklavisch an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten müssen.
Ja, wenn es feste Blitzer sind. Vielleicht waren es ja auch mobile Blitzer, das wissen wir natürlich nicht. Fazit also zu Indiz Nummer 1, dem Alibi. Ja, es ist möglich, aber eine risky Theorie. Henrike hat ja ihr Auto zu dieser Werkstatt gebracht. Und da kam auch immer wieder die Frage von euch auf Tour, was war denn mit dem Auto los? Also war es tatsächlich defekt oder hat sie vielleicht ihr vollkommen intaktes Auto einfach bei der Werkstatt abgestellt, um zu behaupten, es sei defekt gewesen, um sich damit sozusagen ein Alibi zu verschaffen?
Und deshalb hat man natürlich den Mechaniker der Werkstatt befragt, der dann aber auch bestätigte, dass der Motor von Henrikes Auto bei seiner Überprüfung schlecht angesprungen, dann schlecht gelaufen und auch während der Testfahrt ausgegangen sei und damit eine 700 Kilometer lange Fahrt in diesem Zustand jedenfalls nicht möglich gewesen wäre. Und genau das bestätigte dann auch der gerichtlich bestellte Gutachter und führte in seinem Gutachten aus, dass es bereits nach einer Fahrtstrecke von 50 bis 100 Kilometern, also gerade mal ein Siebtel der Strecke nach Koblenz und zurück, zu sichtbaren Motorschäden gekommen wäre Und eine nachträgliche Manipulation des Autos durch Henrike schloss er kategorisch aus.
Das Gericht wiederum hat das aber ja ganz anders gesehen. Sie haben ja gesagt, dass dieser Defekt ja auch erst nach der Tat hätte auftreten können. Und da fragt man sich vielleicht, naja, wie kommt das Gericht jetzt auf diese Theorie? Man hat sich dieses Auto im Nachhinein, wie soll ich sagen, beschafft.
Ja, dazu gibt es auch eine kleine Anekdote. Ich muss deswegen nämlich ein bisschen schmunzeln, denn Bernd wollte dieses Auto irgendwann mal loswerden, es verkaufen. Und als Käufer meldeten sich dann ausgerechnet V-Leute der Polizei, also verdeckte Ermittler der Polizei, die sich als Kaufinteressenten ausgaben und dann Bernd dieses Auto abkauften. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das Interesse der Ermittler an diesem Auto immens war. Nicht nur, was die Überprüfung der Fahrtauglichkeit dieses Autos anging, sondern ob man nicht vielleicht auch irgendwelche anderen Dinge in diesem Auto findet. Und jetzt haltet euch fest, bei der gründlichen Durchsuchung dieses Autos findet man was versteckt unter dem Beifahrersitz? Ein Messer. Und jetzt wird man sich vielleicht sagen, okay, jetzt ist alles vorbei. Als Verteidiger würde man sagen, gut, legen wir jetzt ein Geständnis ab. Aber die, die uns kennen, wissen ja, damit kann es sicherlich nicht sein Bewenden gehabt haben. Denn eine genauere Untersuchung des Messers durch die Rechtsmedizin würde ergeben, dass dieses aufgefundene Messer definitiv nicht die Tatwaffe gewesen sein konnte. Also da ist man nicht weitergekommen.
Aber auch komisch, dass einfach so ein Messer im Auto rumliegt, oder? Also ich weiß ja nicht, ich habe nur Pfandflaschen im Auto liegen. Also.
Ich wollte es gerade sagen. Ich frage mich, was gefährlicher ist.
Ja. Aber man hat ja schon bei der Untersuchung des Autos rausgefunden, dass es keinen Motorschaden gab. Also der Gutachter, der sich dieses Auto dann, nachdem man das erworben hat, angeschaut hat, der hat gesagt, hätte es Defekte gegeben, hätte es zwangsläufig Motorschäden geben müssen. Und die gab es ja eben nicht.
Und daraus schloss das Gericht, wie du ja schon soeben gesagt hast, dass es während der Fahrt nach Koblenz und zurück zu keinen Defekten gekommen ist. Aber man hätte es natürlich auch genau umgekehrt sehen können. Du kannst dich nämlich genauso gut auf den Standpunkt stellen, weil dieses Auto immer mal wieder diese vom Mechaniker beschriebenen Aussetzer hatte, ist Henrike erst gar nicht mit diesem Auto gefahren, war nie in Koblenz und deswegen ist es zu keinem Motorschaden gekommen.
Also jetzt fassen wir es nochmal kurz für euch zusammen. Henrike bringt das Auto in die Werkstatt. Mechaniker Nummer 1 sagt, hier gibt es Defekte. Gutachter Nummer 1 bestätigt, ja, es gibt Defekte. Dann erwerben sich die Ermittler dieses Auto. Gutachter Nummer 2 sagt dann aber, naja, Moment mal, es gibt aber keinen Motorschaden, denn diese Defekte müssten zwangsläufig zu einem Motorschaden führen. Und das Gericht wiederum sagt, na gut, dann können diese Defekte ja nicht dauerhaft gewesen sein, sondern sind wohl immer nur sporadisch aufgetreten. Heißt, Henrike hätte definitiv diese Tat mit dem Auto begehen können, weil das Auto ja eben keinen Motorschaden hat.
Daran erkennt man schon, wie zirkelschlüssig diese Argumentation ist. Genauso gut könnte man sich auch auf den Standpunkt stellen, oh, es treten gerade Defekte bei meinem Auto auf, also lasse ich es stehen, beziehungsweise fahre es in die Werkstatt und weil ich es habe stehen lassen, ist es nicht zu einem Motorschaden gekommen.
Na, seid ihr noch dabei? Also, wenn ich es immer noch nicht ganz verstanden habe, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben über den Bayern 3 Instagram-Account.
Übrigens, Fun Fact noch am Rande, bei diesem zweiten Gutachten ist bei der Übungsfahrt der Sachverständigen Henrikes Auto bereits nach kürzester Zeit heiß gelaufen und war nicht mehr fahrtüchtig.
Das Gericht jedenfalls ist sich sicher, dass Henrike mit diesem Fahrzeug zum Tatort gefahren ist. Und sie gehen davon aus, dass Henrike den Wagen um 6 Uhr morgens, Freitag früh, abgestellt hat. Ob sie das Auto aber vielleicht doch am Vortag abgestellt hat, das weiß man nicht. Es gab auf dem Hof der Autowerkstatt auch keine Kameras. Also kann man das schon mal nicht eindeutig sagen, wann der Wagen dort abgestellt wurde.
Was der Werkstattmeister aber sagen konnte, und das finde ich nicht uninteressant, dass Henrike und Bernd das regelmäßig so praktiziert haben, ihr Auto am Vortag dort auf dem Werksgelände abzustellen, den Fahrzeugschlüssel in den Briefkasten zu werfen, damit die gleich in der Früh mit der Reparatur des Autos anfangen können.
Also, Indiz Nummer 1, Henrike hat kein Alibi und das Gericht geht davon aus, dass sie mit dem BMW zum Tatort gefahren ist. Kommen wir zu unserem zweiten Indiz. Henrike hat versucht, sich im Tatzeitraum ein Auto von Freunden zu leihen. Und da muss ich dem Gericht recht geben, das ist schon recht auffällig. Wenn ich mich jetzt mal in den Mörder oder die Mörderin reinversetze, dann will ich ja mit einem Auto zum Tatort kommen, das man nicht erkennt. Im Zweifel würde ein Nachbar, eine Nachbarin aus dem Fenster rausschauen, würde sehen, ach Mensch, das ist ja das Auto von Henrike und Bernd und könnte so Rückschlüsse auf die Tat ziehen.
Aber da müssen die Ermittlungsbehörden nur einen kleinen Umweg über die Freunde machen, um dann an Henrike ranzukommen. Also eine so sonderlich oberschlaue Taktik wäre das auch nicht gewesen. Zumal Henrikes Freunde ausgesagt haben, dass der Grund dafür, dass sie sich das Auto leihen wollte, folgender war. Sie wollte von Bernd unbemerkt eine Freundin besuchen, die Bernd nicht sonderlich mochte. Damit also Bernd das nicht mitbekommt und diese Freundin wohnt ein bisschen weiter entfernt. Das heißt, wenn Bernd da auf den Tachostand geguckt hätte, hätte er wahrscheinlich gemerkt, dass Henrike unterwegs war und sie wäre in Erklärungsnot gekommen. Übrigens gibt es auch hierzu eine recht skurrile Anekdote, denn eben jene Freunde, die der Polizei mitgeteilt hatten, dass Henrike sich im Tatzeitraum ihr Auto leihen wollten, sind dadurch selbst dringend tatverdächtig geworden. Denn nicht nur waren sie in der Tatnacht in der Nähe vom Tatort, nein, die Polizei ging auch noch davon aus, dass Henrikes Freundin und deren Mann schon deshalb sehr suspekt seien, weil sie, so wörtlich, dem kriminalitätsbelasteten Milieu zuzuordnen seien. Denn Henrikes Freundin war Prostituierte und ihr Mann Türsteher.
Also dieser Spur sind die Ermittler auch kurz gefolgt, die haben sie dann aber relativ schnell verworfen. Und ich muss schon sagen, es ist schon für mich auffällig oder ein großer Zufall, dass das eben genau im Tatzeitraum passiert, dass du dir von Freunden ein Auto leihen willst. Das kommt ja jetzt auch nicht tagtäglich vor. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass Henrike Bernd gesagt hat, sie hätte einen Überraschungsbesuch ausgemacht mit dem Schwiegervater, um die Mutter zu ihrem Geburtstag zu überraschen. Und diesen Anruf gab es tatsächlich. Und damit sind wir bei Indiz Nummer 3. Das Gericht geht davon aus, dass Henrike diesen Überraschungsbesuch gezielt eingefädelt hat, um die Erste am Tatort zu sein und dadurch Spuren verwischen zu können.
Ja, dieses Telefonat gab es tatsächlich. Und es gab auch tatsächlich einen runden Geburtstag, der anstand. Also von dem her auch nicht abwegig, dass man dann als Schwiegertochter eine Überraschungsfeier für die Schwiegermutter organisiert.
Und trotzdem hat Henrike ja ein sehr auffälliges Verhalten am Tatort gezeigt. Wir erinnern uns noch mal kurz dran, Bernd ist in der Tür stehen geblieben, Henrike ist an ihm vorbeigerannt, hat den Schwiegervater angefasst und auch die Schwiegermutter angefasst. Und das Gericht geht davon aus, das hat sie deshalb gemacht, um ihre eigenen Spuren vom Mord 2 Tage vorher zu verwischen.
Gut, Spuren von Henrike hat man ja gerade keine gefunden.
Na gut, aber das wusste sie zu diesem Zeitpunkt ja nicht.
Stimmt, aber jetzt kommt das entscheidende Argument. Wie soll schon ein richtiges Verhalten für eine Situation aussehen, die kaum ein Mensch in seinem Leben jemals erfahren wird, nämlich 2 Familienmitglieder blutüberströmt und leblos aufzufinden? Wie reagiert man da? Da steht man unter Schock. Da kann es auch genauso gut sein, dass man völlig unkontrolliert reagiert und möglicherweise auch irrational handelt, indem man beispielsweise auch einen Toten anfasst, wenngleich ich sagen muss, die erste Reaktion und der erste Impuls, den ich hätte, wäre natürlich erstmal dahin zu gehen, um zu gucken, ob ich noch was machen kann, um zu überprüfen, ob vielleicht einer der beiden noch lebt. Und auch das Argument, dass die beiden schon möglicherweise länger dort gelegen haben und es vielleicht auch schon übel gerochen hat, zieht auch nicht, denn das muss ja nicht für beide gelten. Es kann ja sein, dass nur einer schon vielleicht verstorben ist und der andere noch bewusstlos ist. Also das kann man nicht rational fassen. Und ich kann das auch aus der eigenen Erfahrung aus meiner Zeit im Rettungsdienst sagen, das allererste, was du tust, ist gucken, ob man helfen kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie irrational Menschen reagieren, wenn sie unter Schock stehen. Da muss ich nur an die vielen Autounfälle denken, wo Menschen selbst leicht verletzt auf der Autobahn dann plötzlich rumlaufen und sich dadurch eigentlich erst in Lebensgefahr begeben, obwohl eigentlich jedes Kind weiß, also auf einer Autobahn laufe ich besser nicht rum.
Und trotzdem waren die beiden ja so übel zugerichtet, dass man schon relativ schnell sehen konnte, dass da nicht mehr viel zu machen ist. Aber klar, die wenigsten waren von uns glücklicherweise schon in so einer Situation und man weiß natürlich nie, wie man darauf reagiert. Aber für das Gericht war das ein weiteres Indiz auf ihrer Liste. Und zudem hat Bernd ja auch noch ausgesagt, dass sie, nachdem sie die Leichen angefasst hat, zum linken Waschbecken hingesteuert ist. Also als würde sie sich da die Hände waschen wollen. Und das lässt doch darauf schließen, dass sie wusste, dass der Täter das Messer genau in diesem Waschbecken abgewaschen hat.
Ja, man hat in dem besagten linken Waschbecken Blutspuren eines der beiden Opfer gefunden, was vielleicht darauf schließen lassen könnte, dass der wahre Täter genau das weiß. Aber dass man sich, nachdem man blutverschmierte Leichen angefasst hat, die Hände waschen will, ist, glaube ich, einigermaßen nachvollziehbar. Und bei 2 Waschbecken im Raum, die Chance, dass man ausgerechnet dann das linke erwischt, dann bei 50-50 ist, finde ich jetzt auch nicht so überzeugend. Jetzt kommt aber mein Hauptargument. Henrike hat sich ja dann schlussendlich die Hände dort nicht gewaschen, sondern ist in die Küche gegangen, um sich dort die Hände zu waschen. Dort, wo im Übrigen keinerlei Spuren gefunden wurden. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Henrike ist, bevor sie dann das Haus wieder verlassen haben, auch nochmal nach oben in das obere Stockwerk gelaufen, obwohl die Polizei sogar später selbst ausführen würde, dass im Obergeschoss überhaupt kein Tatzusammenhang erkennbar war. Also, wenn das Obergeschoss nichts mit der Tat und damit mit dem Täter zu tun hatte, warum hätte Henrike, unterstellt sie es wirklich die Täterin, da noch hinauflaufen sollen, wenn sie schon weiß, dass sie dort niemals Spuren hätte hinterlassen können?
Naja.
Das würde wiederum keinen Sinn machen.
Aber um vielleicht auch ein bisschen zu verwirren, also jetzt nur an die Punkte in dem Haus zu gehen, an dem sie wirklich vielleicht 2 Tage vorher war, das wäre ja mehr als auffällig. So läufst du ganz verwirrt im ganzen Haus rum und das würde Bernd der Polizei ja dann später auch erzählen.
Aber ist es nicht ein bisschen irrational, wenn man schon weiß, dass es nur die beiden Menschen gibt, die in dem Haushalt wohnen und oben einen nichts erwarten kann, darauf zu laufen, wenn man der Täter ist? Das macht man doch eigentlich nur, wenn man gerade nicht weiß, was einen da oben noch erwarten könnte.
Ja, sehe ich nicht so.
Und Bernd würde bei seiner ersten Vernehmung bei der Polizei auch noch aussagen, dass Henrike auf ihn einen völlig authentischen Eindruck vermittelt hätte. Und ich meine, er kennt sie ja schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren als Ehemann.
Ja, aber du sagst es ja selbst, er ist ja der Ehemann. Vielleicht will er sie auch einfach nur schützen.
Und genau so, liebe Jackie, argumentieren auch immer gerne Richter und Staatsanwälte, indem sie einfach jeden Angehörigen, jeden Ehepartner immer unter Generalverdacht stellen. Wenn sie aussagen, dann lügen sie zu 100%.
Also ich wäre eher eine Richterin als eine Strafverteidigerin, richtig?
Ich glaube auch.
Vielen von euch ist auch schon während der Tour aufgefallen, dass Henrike ihre Kinder, kurz bevor sie reingegangen sind ins Haus, erstmal mit dem Hund zum Gassigehen geschickt hat. Auch das war ein Indiz auf der Liste des Gerichts. Vielleicht hat sie das getan, weil sie ganz genau wusste, was die Kinder sonst da drin erwarten würde.
Naja, man muss ja auch sagen, die Familie hatte eine 350 Kilometer und damit stundenlange Autofahrt hinter sich. Da würde ich aber meinen Hund auch erstmal Gassi gehen schicken, bevor ich dann meinen Überraschungsbesuch bei den Schwiegereltern abstatte. Und im Übrigen würden Nachbarn des getöteten Rentnerpaares genau das aussagen, dass Henrike und Bernd Schemmer das immer so gehandhabt hätten.
Der nächste Punkt auf der Liste des Gerichts: Es gab ja keine Einbruchsspuren. Das hat ja damals die Spurensicherung rausgefunden. Und wir haben ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Die beiden Rentner hat man im Schlafanzug im Schlafzimmer aufgefunden. Also sie werden dem Täter also höchstwahrscheinlich nicht selbst die Tür aufgemacht haben. Lässt darauf schließen, dass sie den Täter entweder sehr gut kannten oder dass jemand einen Schlüssel zu dem Haus hatte, sich also so Zutritt verschaffen konnte. Naja, und dann musste man sich natürlich die Frage stellen, wer hat denn einen Schlüssel vom Haus? Und dann ist man relativ schnell auf Henrike und Bernd gekommen. Das Gericht geht also davon aus, dass Henrike sich mit ihrem Schlüssel Zutritt zu dem Haus verschafft hat, die Tat begangen hat und um die Spur dann von sich abzulenken, einen weiteren Schlüssel vom Sideboard der Schwiegereltern genommen hat und den vor der Haustüre ins Beet reingeschmissen hat, damit dieser dann von der Polizei gefunden wird. Denn somit könnte ja jeder der Mörder oder die Mörderin sein.
Dieser aufgefundene Schlüssel im Beet könnte aber auch gänzlich unverfänglich gewesen sein. Der könnte nämlich genauso gut auch von dem Rentnerpaar selbst dort im Beet versteckt worden sein, so wie es ja viele Menschen machen, um im Falle, dass man sich mal aussperrt oder den Schlüssel verliert, trotzdem noch in sein Haus zu gelangen. Kennt man doch unter der Fußmatte, unter dem Blumentopf oder eben halt im Blumenbeet.
Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass das nur die wenigsten Leute machen, aber ich weiß auch seit der Tour, dass du wohl auch einen Schlüssel vor der Tür liegen hast.
Alex. Wie? Ich habe doch immer konsequent zu dieser Nachfrage geschwiegen.
Ja, ja. Fakt ist auf jeden Fall, dieser Schlüssel lag im Beet der Schwiegereltern. Hat also der Täter ihn da bewusst deponiert oder war das tatsächlich ein Zweitschlüssel der Rentner, der da bewusst von ihnen, ich sage mal, versteckt wurde. Wobei ich da auch in der Doku Mord ohne Beweise die Aussage von Bernd ganz interessant fand, der gesagt hat, er wüsste nicht, dass seine Eltern jemals einen Schlüssel draußen deponiert hätten.
Was dafür spricht, dass seine Eltern dieses Geheimnis gut behütet haben, damit vielleicht keine Einbrecher kommen. Jedenfalls war diese Frage für die Polizei so maßgeblich, dass sie die eigens eingerichtete Mordkommission fortan SOKO Schlüssel nannten. Und Jackie, du hast ja schon von dem neuen Chefmordermittler erzählt, der dann eingesetzt wurde, nachdem die Ermittlungen über so lange Zeit stagnierten, dieser Chefmordermittler kam dann auf folgende Idee. Der dachte sich nämlich, wenn dieser Schlüssel tatsächlich vom Täter im Beet deponiert worden war, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken, dann muss er diesen Schlüssel denknotwendigerweise angefasst haben. Fingerabdrücke eines möglichen Täters fand man an diesem Schlüssel nicht, aber er dachte sich, wenn der Täter diesen Schlüssel angefasst hat, dann können sich ja auch Geruchsspuren des Täters auf diesen Schlüssel übertragen haben und hat sich dann sogenannte Man-Trailer-Hunde besorgt. Das sind Hunde, die ähnlich wie die Schweißhunde auf der Jagd darauf abgerichtet sind, die Geruchsmoleküle, die jeder Mensch von uns aussondert, zu erschnüffeln und dann den Weg, den ein Mensch zurückgelegt hat, nachzuverfolgen. Und das hat man dann wohl auch gemacht. Und der Mordermittler rief dann bei Henrike an und erzählte ihr, welchen Weg die Hunde nach dem Schnüffeln an diesem Schlüssel eingeschlagen hätten. Und jetzt haltet euch fest, es soll genau der Weg gewesen sein, den man vom Tatort aus zum Haus von Henrike hätte fahren können.
Und was Henrike nicht wusste, ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt abgehört wurde. Und nach diesem Gespräch mit dem Ermittler hat sie ihren Ehemann Bernd angerufen. Wir haben euch die wichtigsten Stellen dieses abgehörten Gesprächs aus den Ermittlungsprotokollen nachgesprochen, damit ihr mal ein besseres Bild von der Situation bekommt.
Aber wir sind doch alle Strecken schon gefahren.
Nee, Rieke, mit Sicherheit nicht. Also gut, eigentlich nicht. Darüber bin ich noch nie gefahren. Es sei denn, wenn ich nach Frankfurt fahren musste, aber... Oder wenn ich von irgendeiner Arbeit kam, von Frankfurt oder so, dann... Da bin ich mal dahergefahren, um zu meinen Eltern zu kommen. Das ist richtig, aber das ist schon... Das war noch zu der Zeit, als ich bei der Unternehmensberatung war. Das war ein ganz anderes Auto.
Und wir sind aber auch so schon mal die Strecke gefahren.
Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass du da mit drin warst. Also auf keinen Fall.
Und wir sind ja auch so mal so rumgefahren. Also, woher weiß das Vieh denn...
Das weiß ich nicht.
Was da zusammengehört?
Das weiß ich nicht. Das wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Aber nichtsdestotrotz, so ist es.
Nee, wir sind auch jetzt danach auch noch darum gefahren.
Aber nicht daher. Nicht daher, Rieke. Definitiv nicht.
Ich trau dem ganzen Braten nicht. Also der hat mir erklärt, dass das mit Geruchsmolekülen läuft und... Dass das über die Lüftung rausgeht. Aber hör mal, über die Lüftung, da geht's doch in die Luft.
Ich hab keine Ahnung. Das ist für mich sowieso ein Buch mit 7 Siegeln, wie der mir das erklärt. Das kriege ich eh nicht voneinander. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Naja, egal. Aber das ist eigentlich, dann kommen die wahrscheinlich da auch voran. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Das ist gut so.
Na, warten wir es ab, du. Ich trau dem ganzen Braten nicht.
Jetzt muss man aber im Nachgang eine wichtige Hintergrundinformation zu diesen Man-Trailer-Hunden geben. Hundenasen können niemanden verfolgen, der sich in ein Auto setzt und damit davonfährt. Und die Verfolgung einer menschlichen Geruchsspur ist vielleicht nach einem Tag, meinetwegen noch nach einer Woche, mit sehr viel Glück auch noch nach 2 Wochen möglich, aber garantiert nicht nach 7 Monaten. Denn so viel später kam der neue Chefmordermittler überhaupt erst auf diese Idee mit den Man-Trailer-Hunden. Und die gerichtliche Verwertbarkeit von solchen Man-Trailer-Hunden ist auch höchst umstritten. Und zuletzt hat auch in einem anderen sehr prominenten Fall das Gericht die Beweiskraft der Man-Trailer-Hunde stark angezweifelt. Und zwar in dem Verfahren um den Juwelenraub im grünen Gewölbe. Hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Denn auch dort hat man Monate später Man-Trailer-Hunde zum Einsatz gebracht und in diesem Verfahren haben dann gleich 2 Gutachter kritisiert, dass es unmöglich sei, Monate alte Geruchsspuren durch Hunde zu identifizieren.
Die Ermittler haben aus diesem Gespräch herausgezogen, dass Henrike ihren Mann Bernd immer wieder davon überzeugen will, dass sie den Weg, den die Man-Trailer-Hunde ja angeblich aufgezeigt haben, auch mal gefahren sind. Die Ermittler waren sich also sicher, so würde sich kein Mensch verhalten, der nichts mit der Tat zu tun hat. Und zudem gab es noch ein weiteres abgehörtes Gespräch mit ihrer Tochter, in dem Henrike versucht hat, ihre Tochter davon zu überzeugen, dass sie ihr doch ein Alibi für die Tatnacht geben soll. Auch das ist ein weiteres Indiz auf der Liste des Gerichts.
Wenn man sich einfach mal jetzt selbst die Frage stellt, wie würde man sich verhalten, wenn man unschuldig so in die Ecke gedrängt wird? Du wirst eines Doppelmordes verdächtigt. Du kannst deine Unschuld aber nicht beweisen, weil du kein Alibi hast, dir aber dummerweise ein Motiv unterstellt wird. Und jetzt behauptet die Polizei auch noch, dass Spürhunde angeblich deine Geruchsspur vom Tatort bis in die Nähe deines Hauses verfolgt haben. Was würdest du dann tun? Würdest du dann nicht vielleicht auch versuchen, anderen zu erklären, warum die Hunde ausgerechnet auf deine Spur kommen? Also was ich damit sagen will, die Nervosität und die Aktionen von Henrike sind auch dann erklärbar, wenn du gänzlich unschuldig bist.
Was habt ihr gerade für ein Gefühl, wenn ihr euch in die Situation von Henrike reinversetzt? Also wenn man sich die Sicht der Ermittler anguckt, sagt man natürlich, ja, schon sehr auffällig. Vor allem nach einem Alibi zu fragen. Auf der anderen Seite, klar, wenn man selbst unter Verdacht steht, versucht man natürlich auch irgendwie aus der Nummer wieder rauszukommen. Egal, ob man es am Endeffekt war oder auch nicht. Kommen wir zu den Zeugenaussagen. Ihr erinnert euch noch an die Nachbarin, an die Freundin von Henrike, mit der Henrike an diesem Tatabend einen Kaffee getrunken hat. Die Nachbarin hat auch bestätigt, dass Henrike bis um 9 Uhr abends bei ihr gewesen ist. Und genau diese Nachbarin hat dann bei der Polizei ausgesagt, dass Henrike sich recht auffällig nach der Tat verhalten hätte. Dass sie zum Beispiel nicht richtig getrauert hat, dass sie sehr kalt gewesen wäre, dass sie ihr gegenüber auch gesagt hätte, dass der Tod der Schwiegereltern gar nicht so schlimm wäre. Und noch dazu ist der Satz gefallen, der Täter könnte die beiden ja vielleicht mit einem Neoprenanzug umgebracht haben, was erklären würde, warum man keine Spuren gefunden hat.
Dem muss man allerdings entgegnen, dass man niemals pauschalisieren kann, wie jemand trauert. Jeder trägt seine Trauer anders zur Schau und vielleicht macht es auch nochmal einen Unterschied, ob es die eigenen Eltern sind oder nur, mit den Anführungszeichen verstehen, die Schwiegereltern sind. Und was diese Aussage mit dem Neoprenanzug angeht, naja, das waren Mutmaßungen, die Henrike vielleicht angestellt hat. Ob sie die dann auch tatsächlich so angestellt hat, steht mal auf einem anderen Blatt. Aber Fakt ist, kein Zeuge konnte sagen, dass Henrike jemals im Besitz eines Neoprenanzugs gewesen wäre. Und jetzt kommen wir zu dem rein faktischen Problem eines Neoprenanzugs. Denn wenn der Täter in der Tatnacht tatsächlich einen Neoprenanzug getragen hätte, hätte er darunter nackt sein müssen. Denn unter einem Neoprenanzug kannst du nichts mehr anziehen. Bedeutet, der Täter hätte dann, nachdem er den Tatort verlassen hat, diesen Neoprenanzug erstmal komplett ausziehen müssen, sich also nackig machen müssen, denn, darüber haben wir ja schon gesprochen, hätte er sich mit diesem Neoprenanzug in sein Auto gesetzt, hätte man aufgrund dieses brutalen Tatgeschehens Spuren, insbesondere Blut der Opfer, in dem Auto finden müssen, was man ja bei Henrike gerade nicht getan hat. Und ihr dann zu unterstellen, dass sie sich einerseits dann irgendwo im Dunkeln komplett nackig macht und dann auch noch diesen Neoprenanzug so gut versteckt, dass er bis heute nicht gefunden wird, mal abgesehen davon, dass keiner jemals belegen konnte, dass sie jemals im Besitz eines solchen Neoprenanzugs war, ist schon ein bisschen arg weit hergeholt.
Also die Nummer mit dem Neoprenanzug, da pflichte ich dir total bei. Aber diese Reaktion von ihr und dieser Satz so in etwa, dass der Tod der beiden nicht schlimm wäre, boah, schon eine ziemlich krasse Nummer. Die Nachbarin hat ja unter anderem auch noch von einer Handverletzung gesprochen, die Henrike hatte, die ihr Henrike kurz nach dieser Tatnacht gezeigt hat.
Ja, und es gab tatsächlich eine Verletzung an Henrikes Hand. Allerdings war diese Verletzung so marginal, dass, als ich sie auf einem Polizeibild live sah, schon fast lachen musste. Denn das war nichts anderes als ein mini kleiner Kratzer. Zum einen wurden keinerlei Blutspuren von Henrike am Tatort gefunden. Also, dass diese Wunde von der Tat stammte, ist damit schon relativ gering. Zum anderen wären deutlich schwerere Verletzungen zu erwarten gewesen als dieser kleine Kratzer bei diesem regelrechten Gemetzel. Und zum anderen wäre es doch schon ein bisschen merkwürdig, dass der Täter ausgerechnet selbst auf diese Wunde hinweist, wenn dieser Kratzer aus der Tat stammen würde. Das macht jetzt nicht wirklich Sinn.
Aber vielleicht genau deshalb, weil sie es erklären wollte, warum sie jetzt plötzlich hier eine Wunde hat und warum diese Wunde aber nicht zum Bild passt. Also sie hat ja dann auch noch so eine Story ausgepackt, dass sie beim Raussuchen aus ihrer Handtasche sich am Schlüssel verletzt hätte und hat diese Wunde ja auch direkt den Polizisten am Tatort gezeigt und meinte dann gleich, hier, ich habe mich da aufgekratzt und dieser Blutfleck, der da vorne im Flur gefunden wird, der kann nicht von mir sein. Und diese Wunde ist eben gerade aufgerissen, als ich den Schlüssel aus der Handtasche rausgeholt habe. Also das ist so ein überobligatorisches Verhalten. Sowas würde man doch auch nicht machen.
Na, ich weiß nicht, wenn du plötzlich ins Visier der Ermittlungen gerätst, dann willst du dich vielleicht schon erklären, warum du jetzt da einen kleinen Kratzer an deiner Hand hast. Aber vielleicht ist dir und auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ganz was anderes bei unseren letzten Indizien aufgefallen. Sie kommen alle von ein und derselben Person, nämlich ausgerechnet der Nachbarin. Und wenn ich jetzt euch erzähle, dass diese Nachbarin sich dann im Nachhinein auch noch freiwillig bei der Polizei gemeldet hatte, um als Lockspitzel für Henrike zu fungieren, also sie auszuhorchen, dann wird man zumindest als Strafverteidiger hellhörig, warum jemand so ohne Not heraus, der noch dazu bis vor kurzem eine gute, wenn nicht vielleicht sogar die beste Freundin war, jemanden so ans Messer liefert, einen solchen Belastungseifer an den Tag legt. Und in dem Zusammenhang muss man dann sagen, dass leider erst relativ spät auch in der Öffentlichkeit Zweifel an den Aussagen dieser Nachbarin aufkamen und die Frage immer lauter wurde, ob sie sich hier einfach nur wichtig machen wollte. Übrigens leider keine Seltenheit, gerade bei Mordfällen. Ich erinnere nur noch mal an den Dreifachmord von Starnberg, wo wir das wirklich regelmäßig hatten. Denn, wie sich im Nachhinein herausstellte, teilte die Nachbarin ihr belastendes Wissen nicht nur mit den Ermittlungsbehörden, sondern ganz nebenbei auch noch auf diversen Online-Foren und beteiligte sich trotz ihrer wichtigen Zeugenrolle rege an den im Internet geführten Diskussionen zum Doppelmord von Koblenz. Das ging dann sogar so weit, dass sie sich dazu hinreißen ließ, noch während des Gerichtsprozesses auf dem Internetdiskussionsforum allmystery.de zu schreiben, dass sie im Gerichtssaal anwesend sein wolle, wenn die angeklagte Schwiegertochter zerfleischt werde, garniert mit einem Zwinkersmiley. Und dann muss man sagen, bleibt doch schon ein fader Beigeschmack bei ihrer Zeugenaussage.
Wie hat das Gericht diese Aussage denn gewertet?
Das Gericht hat sogar ins Urteil geschrieben, dass es die Aussage nur sehr bedingt verwertet habe, wenngleich ich mich frage, wie das Gericht dann wohl erst reagiert hätte, wenn es auch noch von der Party gehört hätte, die diese Nachbarin nach der Verurteilung Henrikes im Nachbarsgarten gefeiert hatte. Denn unmittelbar nach Verkündung der lebenslangen Haft gegen Henrike lud die Nachbarin die gesamte Nachbarschaft ein, um Henrikes Verurteilung gebührend zu feiern. Übrigens, die ganze Diskussion kann man bis zum heutigen Tage auf www.allmystery.de nachlesen, für alle, die sich da einen persönlichen Eindruck verschaffen wollen.
Es gab ja auch noch drei Zeugen, die Henrike massiv entlastet haben.
Ja, zwei Frauen und ein Mann, die das getötete Rentner-Ehepaar einen Tag nach der angenommenen Tatnacht lebend gesehen haben wollen. Und für diesen Tag hat Henrike ein Alibi. Wir erinnern uns, ausgerechnet die besagte Nachbarin, die sie so sehr belastet hat, hatte sie ja frühmorgens um 6 Uhr zu Hause bei sich gesehen.
Auch das konnten wir auf der Tour nicht im Detail besprechen. Alex, nimm uns noch mal kurz mit, was diese drei Zeugen ganz genau gesagt haben.
Also, die erste Zeugin bekundete, dass sie am Morgen nach der vermeintlichen Tat vor 10 Uhr in einer Bäckerei im Stadtzentrum Kaffee getrunken hätte und dort am Fenster sitzend den getöteten Rentner hatte vorbeigehen sehen. Und die zweite Zeugin sagte darüber hinaus noch aus, dass sie die getötete Rentnerin sogar in der Bäckerei gesehen habe und ihr sogar noch zugerufen habe, wie geht's? Und unabhängig von diesen beiden Zeuginnen, die sich im Übrigen gleich zwei Tage nach Entdeckung der Leichen bei der Polizei mit diesen Wahrnehmungen meldeten, gab es noch einen dritten, völlig unabhängigen Zeugen, der aussagte, den getöteten Rentner einen Tag nach dem von der Polizei angenommenen Tattag gesehen zu haben und dabei auch noch das Fahrzeug, einen Audi A6, der beiden Rentner vor seinem Haus geparkt, abgestellt gesehen zu haben. Alle drei Zeugen hatten mit Henrike nichts zu tun, es konnte also keine Gefälligkeitsaussage sein und alle drei haben Stein und Bein geschworen, das ermordete Rentner-Ehepaar einen Tag nach dem angenommenen Tatzeitpunkt lebend in Koblenz in der Stadt gesehen zu haben.
Bei der ersten und bei der zweiten Zeugin, über die wir gerade gesprochen haben, sagte das Gericht, dass die beiden sehr widersprüchliche Angaben gemacht hätten, trotz zeitgleicher Anwesenheit am selben Ort. Und dass der dritte Zeuge sich sicher war, das Auto des Rentners noch gesehen zu haben, hat das Gericht auch ausgeschlossen, weil sie die Funkfernbedienung des Fahrzeugs ausgewertet haben und gesehen haben, dass das Fahrzeug des Rentners das letzte Mal am Tattag bewegt wurde.
Da muss ich leider wieder einhaken, denn der Sachverständige, der diese Funkschlüssel untersucht hatte, hatte auch gesagt, dass es noch einen weiteren Schlüssel, also einen rein mechanischen Schlüssel gab, ohne Funksender. Und der wiederum würde keine Daten aufzeichnen. Heißt also, hätte das Rentnerpaar diesen mechanischen Schlüssel benutzt, um ihr Auto zu bewegen, dann würde das wieder zwanglos mit den Wahrnehmungen der drei Zeugen übereinstimmen.
Ja, dass der mechanische Schlüssel benutzt wurde, hat das Gericht aber nahezu ausgeschlossen. Deshalb hat das Gericht diesen drei Zeugen keine sonderlich große Bedeutung beigemessen und sich lieber auf die Rechtsmedizin verlassen, die sich diesen einen Tattag ausgesucht haben. Und der wiederum hat ja auch übereingestimmt mit der Aussage der Nachbarin, die ja diese Schreie in der Nacht gehört hat.
Die Rechtsmedizin konnte tatsächlich keinen genauen Tatzeitpunkt feststellen, sondern konnte dem Gericht lediglich einen Tatzeitraum mitteilen, in denen diese Tat aller Wahrscheinlichkeit nach passiert ist. Heißt aber auch, dass der Tag, an dem die drei Zeugen das Rentnerpaar noch lebend gesehen hatte, theoretisch durchaus in Betracht käme.
Also was haben wir bisher an Zeugenaussagen? Wir haben einmal die Nachbarin von Henrike, die Henrike eher belastet, das Gericht aber auch im Urteil sagt, naja, also ganz so auf die Aussage dieser Nachbarin vertrauen wir nicht. Wir haben die drei, ich sag mal, Bäckereizeugen, die Henrike eigentlich entlasten. Das Gericht sieht aber auch diese Aussagen als nicht wirklich verwertbar an. Kommen wir zum entscheidenden Zeugen für das Gericht. Ein Motorradfahrer, der gesagt hat, ich habe das Fahrzeug von Henrike in der Tatnacht von Koblenz gesehen.
Ja, ein Zeuge, der sich aber nicht so wie die anderen drei Zeugen etwa zwei Tage später meldet, sondern sich ganze 14 Monate Zeit mit seiner Aussage lässt. Und jetzt wird man sich vielleicht fragen, warum meldet der sich eigentlich erst so spät? Und wie kam es dazu, dass er sich überhaupt bei der Polizei gemeldet hat? Das liegt vor allem an der dünnen Beweislage der Polizei. Zwar saß Henrike zu diesem Zeitpunkt bereits in Untersuchungshaft, allerdings aufgrund der bloßen Tatsache, dass sie Angst hatte, verdächtigt zu werden und sich aus Sicht der Ermittler auffällig verhalten hatte. Also hatte sich die Polizei in der Hoffnung, weitere Beweise gegen Henrike zu sammeln, an die Öffentlichkeit gewandt, unter anderem in der Sendung Aktenzeichen XY.
Hören wir mal zusammen rein in den Originalausschnitt von damals von Aktenzeichen XY ungelöst.
Kriminalhauptkommissar, wie sind Sie auf die Frau gekommen? Ja, wir haben fast 11 Monate jetzt sehr intensiv ermittelt in alle Richtungen, natürlich auch im Familienumfeld. Und wir haben uns die Frage gestellt, wer hat ein Motiv, wer hatte Vorteile von der Tat? Und letzten Endes hat sich der Tatverdacht gegen die Schwiegertochter erhärtet. Wir konnten einen dringenden Tatverdacht begründen und seit 2 Wochen ist die Schwiegertochter in Untersuchungshaft.
Soll sie denn das alles alleine gemacht haben, verübt haben? Wie sieht es da mit dem Ehemann aus, also dem Sohn des Ehepaars?
Also wir gehen davon aus, dass sie höchstwahrscheinlich alleine gehandelt hat. Zu anderen Personen oder ob andere Personen im Fokus der Ermittlungen stehen, können wir keine Aussagen machen.
Okay. Das ist also der Stand der Dinge. Sie haben noch ein paar konkrete Fragen, die sich jetzt aus Ihren Ermittlungen ergeben haben. Bitte schön.
Ja, uns interessiert insbesondere, wie die Tatverdächtige zum Tatort und auch wieder zurückgekommen ist. Sie hatte in der Tatnacht einen dunklen 3er BMW Kompakt zur Verfügung. Das Fahrzeug hatte das Kennzeichen EL für Emsland RS566. Sie könnte mit dem Fahrzeug gefahren sein, sie könnte aber auch einen Mietwagen benutzt haben, möglicherweise von einem Autoverleiher von privater Hand gemietet oder auch sogar unter falschem Namen gemietet.
Also dazu suchen Sie jetzt logischerweise Zeugen, die etwas Oberes haben können.
So, und wer jetzt gut aufgepasst hat, wird sich vielleicht auch genau das denken, was ich mir sofort gedacht habe, als ich diesen Ausschnitt das erste Mal sah. Ist es nicht ein wenig suboptimal, einen Öffentlichkeitsaufruf zu einem Auto zu starten, an das sich jemand erinnern soll, indem man gleich mal Farbe, Marke, Modell und das gesamte Kfz-Kennzeichen einblendet? Ich sag mal so, wie will man denn unterscheiden, ob sich ein Zeuge tatsächlich an dieses Fahrzeug mit diesem Kennzeichen in der Tatnacht erinnert oder aber es erst im Fernsehen wahrgenommen hat?
Naja, der Motorradfahrer, der hatte ja eine Erklärung dafür, warum er sich dieses Kennzeichen gemerkt hat. Wir haben euch die Zeugenaussage hier sinngemäß eingesprochen.
Ich merke mir Kennzeichen immer dann, wenn ich Stress habe. Ich gebe ja zu, ich war viel zu schnell unterwegs. So schnell, dass ich fast mit dem Auto zusammengestoßen wäre. Es war ganz schön dunkel und ich war ein bisschen in Gedanken versunken. Ich habe mich schon ein paar Mal verfahren und meine Abfahrt verpasst. Da kam plötzlich wie aus dem Nichts dieser BMW daher. Ich bin ihm ziemlich abrupt aufgefahren. Der musste einen Schlenker nach links rüber machen, so dass wir mal kurz auf gleicher Höhe waren. Danach ist der BMW wieder auf die rechte Seite rüber, also dahin, wo ich fuhr. Aber wesentlich schneller als ich. Ich stand nämlich voll unter Schock. Na klar, es hätte fast einen Unfall gegeben, also bin ich langsamer gefahren. Unser Abstand hat sich vergrößert und ich habe gesehen, dass der BMW kurz danach bei der Ausfahrt Koblenz von der Autobahn runtergefahren ist. In dem Moment habe ich mir noch schnell das Kennzeichen gemerkt mit einer Eselsbrücke, weil ich mir gedacht habe, dass der mich vielleicht anzeigt. EL habe ich sofort mit Urlaub verbunden. Mit meinen Eltern war ich als Kind nämlich immer in Ellwangen im Urlaub. RS ist auch total easy. Das erinnert mich an die Racing-Sport-Modelle von Ford. Für die habe ich mich früher mal interessiert. Ja, und 5 und 6 passt auch, wie mein Geburtsdatum, der 5.6. Und es war entweder ein 1er oder ein 3er BMW, ganz bestimmt ein Kombi. Was ich sonst noch von der Nacht weiß, ist, dass ich ferngesehen habe. Es lief eine Sendung über einen Mordfall in Norddeutschland. Außerdem Beiträge über die Frauenweltmeisterschaft. Ach ja, und dann ging es noch um einen Franzosen mit Doppelnamen, der in einem New Yorker Hotel ein Zimmermädchen vergewaltigt haben soll. Ein Tankbeleg oder eine Quittung für die Nacht habe ich leider nicht. Ich kann mich aber noch an den Stress in der Arbeit erinnern, den ich an dem Tag hatte. Da habe ich nämlich eine Menge Geld vorgestreckt. Das hätte ich fast nicht wiederbekommen. Deswegen gab es Ärger mit meinem Vorgesetzten. Von dem Zeugenaufruf habe ich von meiner Nachbarin erfahren. Ich selbst hätte das gar nicht mitgekriegt. Ich lese ja keine Zeitung oder schaue mir Flugblätter an. Ja, und ich habe zwar einen Fernseher, aber schauen tue ich eigentlich nie.
Lasst uns diese Aussage mal zusammen durchgehen. Seine Angaben zum Wagen, also den er in der Tatnacht gesehen haben will, werden mit dem zentralen Fahrzeugregister abgeglichen. Und da kommt raus, zum Tatzeitpunkt war tatsächlich kein anderer BMW mit dem Teilkennzeichen ELRS und der Ziffer 5 an erster Stelle der Ziffernfolge zugelassen. Heißt, wenn er dieses Kennzeichen gesehen hat, dann muss es das Fahrzeug von Henrike gewesen sein. Was an seiner Aussage nicht stimmen kann, das Modell der Schwiegertochter ist kein Kombi, sondern ein Kompakt-Heck. Und auch das Fernsehprogramm wurde überprüft und tatsächlich in der Tatnacht wurde über die Frauenfußball-WM berichtet und auch über den früheren Direktor des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn. Die Sache mit dem Mord im Fernsehen bestätigte sich allerdings nicht. Also es gibt hier ein paar Dinge in seiner Aussage, die stimmen überein, aber teilweise ist die Aussage dann doch wieder ein bisschen widersprüchlich.
Da ist es ja schon kaum nachvollziehbar, dass er nicht schon vorher aus den Medien von dem Kennzeichen und dem Auto erfahren haben will. Schließlich war dieser Mord in aller Munde. Ein Flugblatt der Polizei, auf dem auch wiederum das Fahrzeug nebst Kennzeichen abgebildet war, wurde in jeden Briefkasten eingeworfen und dass er nie fernsehen würde, widerspricht doch schon seiner eigenen Aussage, in der er doch gerade angibt, die Tatnacht ausgerechnet anhand des Fernsehprogramms festzumachen. Im Übrigen ist es auch kaum nachvollziehbar, dass er das Kennzeichen bei Nacht in der Kürze der Zeit und vor allem bei überhöhter Geschwindigkeit vollständig erkannt haben will und auch der angebliche Anlass, sich dieses Kennzeichen über 14 Monate hinweg gemerkt zu haben, finde ich auch mehr als bedenklich. Denn der Motorradfahrer gibt ja an, sich dieses Kennzeichen gemerkt haben zu wollen, weil er Angst hatte, von diesem anderen Fahrzeug, das er geschnitten haben will, angezeigt zu werden. Also nicht etwa, weil er dieses Fahrzeug anzeigen wollte. Also das ist schon ein bisschen arg weltfremd.
Naja, aber da muss man ja auch sagen, du weißt ja nicht, wie man sich in so einer Situation verhält. Und wir wissen ja, das hast du ja vorhin auch gesagt, wenn dir da Adrenalin durchschießt, dann kann es auch mal sein, dass man sich so ein Kennzeichen merkt.
Ja, das ist auch ein gutes Stichwort mit dem Adrenalin, denn der Motorradfahrer stand ja zu dem Zeitpunkt eigenen Bekundungen zufolge selbst unter Schock. Nicht nur aufgrund dieses Beinahe-Unfalls, sondern weil er schon im Vorfeld sehr deprimiert gewesen sei. Er habe sogar die Ausfahrt, die er seit Jahren zu nehmen pflegt, verpasst und gibt sogar noch an, dass er komplett gedankenversunken gewesen sei. Und jetzt kommt mein absolutes Totschlagargument. Die Polizei hatte nämlich für die sachdienlichen Hinweise von Henriques Fahrzeug eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt. Vielleicht ja auch 10.000 gute Gründe für den finanziell klammen Motorradfahrer, sich das Kennzeichen erst im Nachhinein zu merken.
Das alles ist deine persönliche Meinung, Alex. Im Urteil steht ja auch ganz deutlich, der Motorradfahrer hat das Geld nicht angenommen. Da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, was hätte er denn davon, Henrique durch seine Aussage ins Gefängnis zu bringen und sich dann aber nicht mal die 10.000 Euro einzustecken. Das macht ja eigentlich nicht so viel Sinn. Während der Gerichtsverhandlung hat Henrique irgendwann eingeräumt, in der Tatnacht tatsächlich nicht zu Hause gewesen zu sein. Sie hat sich psychiatrisch untersuchen lassen und hat dann in dem Zuge zugegeben, dass sie suizidale Gedanken hatte, dass es ihr am Tatabend besonders schlecht gegangen sei und sie gegen einen Brückenpfeiler fahren wollte. Aber am Ende habe die Vernunft dann gesiegt und sie sei gegen 1 Uhr wieder zu Hause gewesen. Die Gerichtsgutachter haben dann gesagt, naja, das klingt ja nach einer absoluten Schutzbehauptung, um eine Fahrt in der Tatnacht erklären zu können. Und mal ganz ehrlich, das ist doch schon ein ziemlich großer Zufall, dass du genau in der Nacht Suizid begehen willst, in der auch deine Schwiegereltern umgebracht werden.
Aber zum einen gibt Henrique für diesen Zeitraum gerade einmal 2 Stunden an. Also 2 Stunden, in denen sie nicht zu Hause gewesen sein soll. Das würde ihr ja nicht die Zeit einräumen, die sie braucht, um nach Koblenz und zurückzukommen. Zum anderen konnte man tatsächlich belegen, dass sie just an diesem Tag bei einem Arzt gewesen war und dort wieder über stärkste Schmerzen berichtete, denn Henrique litt zu diesem Zeitpunkt an chronischen Schmerzen, die sie schier zum Verzweifeln brachten. Und jetzt kommt der Punkt, der aus der angeblichen Schutzbehauptung keine mehr macht, denn Henrique hatte zum einen angegeben, gerade nicht mit dem besagten BMW für diesen Suizidversuch unterwegs gewesen zu sein, sondern mit einem anderen Fahrzeug. Das macht schon überhaupt gar keinen Sinn, weil sie zu diesem Zeitpunkt, wir erinnern uns, der Gerichtsprozess gegen sie ist schon voll im Gange, davon ausgegangen wird, dass sie mit dem BMW unterwegs war. Warum sollte sie dann ein anderes Fahrzeug angeben? Und ein weiterer Punkt ist, dass sie, was die Strecke angeht, die sie da bei diesem angeblichen Suizidversuch gefahren sein will, die entgegengesetzte Strecke zu Koblenz angibt, also nicht in Richtung Koblenz unterwegs war. Und damit wäre ja jede Schutzbehauptung obsolet, also hinfällig, wenn sie auf dieser Strecke gesehen worden wäre, was ja der einzige Grund dafür gewesen sein könnte, eine solche Schutzbehauptung aufzustellen.
Also ganz ehrlich, das ist für mich eine ganz menschliche Reaktion, zu sagen, ich bin genau in die andere Richtung gefahren und nicht Richtung Koblenz. Und auch die Sache mit dem Auto ist für mich einleuchtend, dass sie sagt, sie wollte diesen Suizid in einem anderen Auto begehen, denn sie stellt sich ja auf den Standpunkt, mein Auto war kaputt.
Ja, aber die Staatsanwaltschaft und das Gericht stellen sich auf den Standpunkt, dass es der BMW gewesen ist. Und was, wenn die Autobahn zur behaupteten Zeit just an dieser Stelle verkehrsüberwacht worden wäre? Oder was wäre gewesen, wenn just zu diesem Zeitpunkt ein Stau aufgrund eines Unfalls aufgetreten wäre, sodass die von Henrique behauptete Strecke gar nicht zu der Zeit, die sie angibt, machbar gewesen wäre? All das hätte sie, gesetzt den Fall, sie spräche die Unwahrheit, der Lüge überführen können. Warum dann nicht doch lieber schweigen und dabei bleiben, dass man den ganzen Abend zu Hause war? Und abgesehen davon lässt die Aussage eines angeblich geplanten Suizids, den es vielleicht in Wahrheit doch nicht gab, wirklich den Schluss zu, dass Henrique ihre beiden Schwiegereltern in der Tatnacht so brutal umgebracht hat?
Der Gerichtsgutachter sagt, er kann nicht feststellen, dass sie suizidgefährdet war zu diesem Zeitpunkt. Du wiederum sagst, naja, es wäre auch eine schlechte Schutzbehauptung von ihr. Das hast du gerade ausgeführt. Diese Aussage während des Gerichtsprozesses von Henrique, dass sie einen Suizid begehen wollte, war für das Gericht eins der entscheidenden Indizien. Viele von euch haben gefragt, wie war denn eigentlich das Verhältnis von Henrique zu den Schwiegereltern? Ich sag mal so, da gab es solche und solche Aussagen. Einmal sehen wir in der Doku zum Beispiel die Zugehfrau der Schwiegereltern, die von einem eher schlechten Verhältnis berichtet hat. Dann gibt es zum Beispiel die Nachbarin, also die Freundin von Henrique, die ja auch gesagt hat, dass Henrique gewisse Aussagen getätigt hätte, dass es ja gar nicht schlimm sei, dass die beiden jetzt tot sind. Das deutet auf ein eher schlechtes Verhältnis hin. Auf der anderen Seite gab es auch andere Stimmen.
Ja, denn das angeblich so zerrüttete Verhältnis zu den Schwiegereltern schien sich im Lauf des Prozesses als gar nicht so schlecht darzustellen, wie zunächst behauptet. Immerhin hatten ausgerechnet die Schwiegereltern Henrike einige Zeit vor ihrem Tod noch ein Auto für knapp 20.000 Euro gekauft. Und das Gericht sollte dann in seinem späteren Urteil sogar explizit feststellen, dass es keinerlei Anzeichen für ein tiefgreifendes Zerwürfnis mit der Schwiegermutter und auch kein Anzeichen für Spannungen zum Schwiegervater gegeben habe. Die Aussagen anderer Zeugen zeichneten da nämlich ein ganz anderes Bild. Und auch was das Motiv der Habgier angeht, also die angeblich so klammen finanziellen Verhältnisse, hat sich dieses Bild im Laufe des Prozesses dann doch stark relativiert. Denn der getötete Schwiegervater hatte Henrike und Bernd über die letzten 4 Jahre rund 120.000 Euro einfach so geschenkt. Und auch das besagte Darlehen über die 47.000 Euro war zinslos. Und hätten also Bernd und Henrike ernsthafte Geldsorgen gehabt, so konnte man nach diesen Feststellungen davon ausgehen, dass der Vater sicherlich wieder finanziell geholfen hätte. Und abgesehen davon hatte Bernd als Mitarbeiter eines großen Versicherungskonzerns auch ein solides Einkommen und auch ein Sparguthaben in Höhe von knapp 25.000 Euro.
Und trotzdem ging es hier um ein Erbe von 1,5 Millionen. Und auch da kann man natürlich nicht in die Köpfe reinschauen. Das Motiv der Habgier kann man nur aufgrund dessen, dass der Schwiegervater vielleicht immer wieder Geld rübergeschossen hat oder dass sich Bernd vielleicht 25.000 Euro angespart hatte, ja auch nicht entkräften.
Gleichzeitig galt dieses Erbe ja ausschließlich Bernd als Alleinerben.
Wir können hier an der Stelle zusammenfassen, hier gibt es ein rechtskräftiges Urteil. Henrike, also Bernds Ehefrau, wurde aufgrund von Indizien für schuldig befunden, im Sommer 2011 den Doppelmord von Koblenz begangen zu haben. Also ihre Schwiegereltern ermordet zu haben aus Habgier, um an das Erbe ranzukommen. Seit 2012 sitzt Henrike jetzt im Gefängnis und behauptet bis heute, unschuldig zu sein. Und hier an der Stelle für euch auch nochmal der wichtige Hinweis, dass Alex hier keine neutrale Position einnimmt. Deswegen ist das hier natürlich auch keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Und schon bei unserer Tour haben wir gemerkt, dass euch dieser Fall sehr beschäftigt. Und deswegen widmen wir uns in der nächsten Folge euren ganzen Fragen dazu. Denn ich bin mir sicher, dass ihr jetzt hier immer noch das ein oder andere Fragezeichen vor euch seht.
Wir werden uns aber in der nächsten Folge nicht nur euren vielen Fragen widmen, sondern auch, wie es in dem Fall weitergegangen ist. So viel kann ich nämlich an der Stelle verraten. Da hat sich einiges getan und wir werden auch auf Dinge eingehen, die bis dato völlig unbekannt sind. Zum Beispiel um Beweismittel, die im Laufe des Ermittlungsverfahrens aus der Asservatenkammer spurlos verschwunden sind.
Also wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit uns miträtselt. Bis dahin habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein in Grimms Märchen und Verbrechen. Da geht es um das Jahr 1807 und die Gebrüder Grimm. Die leben in einer recht unruhigen Zeit, arbeiten an ihrer Sammlung grausiger Märchen und dann werden sie plötzlich zu Kriminalermittlern. Und in diesem Podcast wird die Frage beantwortet, ob die legendären Geschichten der beiden Brüder tatsächlich auf wahren Kriminalfällen beruhen. Bekommt ihr alles zu hören in der ARD Audiothek. Wir packen euch natürlich auch den Link nochmal in die Shownotes rein. Grimms Märchen und Verbrechen. Und das Ende der Folge widmen wir ja immer euch. Und Sofal hat geschrieben, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Verabschiedung mal bringt. Goodbye, Hawaii.
Na, damit kann ich leben, denn auf Hawaii war ich noch nicht und will da unbedingt hin.
Ich auch nicht.
Bin ich dabei.
In Hawaii, da sind wir dabei. Goodbye, Hawaii.
Bayern 3, True Crime. Unter Verdacht.
Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.